Ich freue mich echt richtig, heute vor euch stehen zu können und diese Predigt halten zu können. Auch wenn der Titel der Predigt etwas speziell ist, das gebe ich zu, Depression, biblische Betrachtungen eines Betroffenen. Und vielleicht fragt sich jetzt so mancher hier im Gottesdienst, ob er hier richtig ist, weil es dir vielleicht, Gott sei Dank, nicht so geht, weil du vielleicht nicht unter Depressionen leidest. Doch ich glaube, du bist richtig hier. Die Predigt soll heute für direkt betroffene Menschen sein. Menschen mit Depressionen, Menschen, denen die Finsternis und die Angst bis zum Hals steht. Die Predigt soll aber auch für Angehörige sein von depressiven Menschen, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Wie tickt eigentlich ein depressiver Mensch? Und die Predigt soll sein für Leute, die eigentlich direkt Betroffene sind, aber das vor sich selbst nicht zugeben wollen. Als ich von Mitte November 2018 bis Mitte Januar 2019 in der Bezirksklinik in Rehau wegen schwerer Depressionen war, hat man gleich am Anfang zu mir gesagt, Herr Korb, die meisten kommen viel zu spät. Wenn der Leidensdruck so groß ist, dass es einfach nicht mehr anders geht, dann kommen sie. Und wenn man zu spät kommt, dann beeinflusst das natürlich die Länge einer Therapie und auch die Dauer, bis erste Erfolge sichtbar werden. Ich gehörte auch zu denen, die viel zu spät Hilfe in Anspruch genommen haben. Ich habe jahrelang gekämpft, reiß dich zusammen. Du musst nur genug arbeiten, dann vergehen die Gedanken schon wieder. Andere machen noch viel mehr als du, stell dich nicht so an. Wie stehst du denn da als Christ, wenn nicht alles gut läuft? Vielleicht kennst du auch solche Gedanken. Gedanken starker Erschöpfung oder auch tiefer Traurigkeit oder Angst in dir, die du nicht richtig zuordnen kannst. Wie gesagt, ich habe jahrelang damit gekämpft, bis ich an den Punkt kam, wo einfach kein Weg mehr daran vorbeiführte, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen. Am 23. November 2018 ging ich dann für 8 Wochen in die Klinik, um mich wegen Depressionen behandeln zu lassen. Und oft ist es ja so, dass Christen nach Abschluss einer Krankheit, wenn alles wieder gut ist oder nach einer schweren Situation, dann freudestrahlend hier vorkommen und erzählen, was Gott mit ihnen getan hat, wie Gott ihnen geholfen hat. Und es ist auch gut und es ist richtig, Freude zu teilen und Gott die Ehre damit zu geben. Aber ich kann das zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich bin noch mittendrin in dieser ja sehr unschönen Situation. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, halte ich heute diese Predigt. Ich denke immer, wenn so freudestrahlende Menschen hier vorne stehen und erzählen, was Gott mit ihnen gemacht hat, dass er sie gesund gemacht hat, ja, schön, aber was denken dann in dem Moment all jene, denen es dreckig geht? Was denken die Leute, bei denen die Ärzte vielleicht eine Operation vermurkst haben und sie ein Leben lang darunter leiden müssen, obwohl gebetet wurde? Was denken die, bei denen halt trotzdem jemand gestorben ist, trotz Glaube und trotz Gebet? Heute hörte jedenfalls eine Predigt von jemand, der noch mittendrin ist in der bescheidenen Situation. Ich möchte jetzt auch nicht so sehr auf ärztliche und medizinische Aspekte eingehen, ich bin kein Arzt, aber es gibt Medikamente, die einen auch in depressiven Phasen helfen können. Also ich rate sehr dazu, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch gute psychologische Hilfe ist wichtig. Bei jeder anderen Krankheit nehmen wir doch auch ärztliche und fachärztliche Hilfe in Anspruch. Glas Wodka zur Beruhigung. Es gibt ja immer noch das Denken unter Christen, dass ein Christ gar nicht depressiv sein kann oder nicht depressiv sein darf. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freut euch alle Zeit. Seid um nichts besorgt. Und ich könnte noch Dutzende solcher Stellen aus der Bibel aufzählen, die scheinbar eine Depression oder depressive Phasen geradezu verbieten oder unmöglich machen. All diese Stellen sind richtig und wichtig, weil sie Gottes Wort sind. Und sie sollen Mut machen, auch und gerade, wenn es einem dreckig geht. Trotzdem berichtet auch die Bibel von tiefer Traurigkeit und Verzweiflung, von Angst und Panik und Depression. Und da ist nicht immer wieder sofort alles Heia-Bupaya, sondern vieles braucht Zeit und manches braucht viel Zeit. Das muss ich auch gerade lernen. Wir lesen so die biblischen Berichte und lesen von den Höhepunkten, wo jemand gesund gemacht worden ist oder irgendeine Heilung erfahren hat. Aber manchmal vergessen wir dabei, dass Jahre des Wartens und der Negativität davor gelegen haben können. Da gibt es eine Geschichte, da heilt Jesus einen kranken Mann an so einem Teich, Bethesda heißt der. Das ist eine super Geschichte. Jesus macht jemanden gesund, toll. Aber die Bibel sagt auch, dass dieser Mann 38 Jahre lang vorher krank war. Er war vereinsamt, er war depressiv. Dieser Mann sagt zu Jesus, als Jesus ihm Hilfe anbietet, sagt er, ich habe ja niemand, der mir helfen könnte. Was steckt in diesem Satz alles drin? Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Enttäuschung. Und dann kommt Jesus nach 38 Jahren und macht ihn wieder gesund. Stellt euch vor, dieser Mann, also Jesus war circa 30, 33 Jahre alt, wo er diesen Mann geheilt hat. Das bedeutet, dass der Mann schon 5 Jahre lang krank war, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. 38 Jahre lang krank. Im Moment besteht meine Aufgabe darin, einfach auf Gott zu warten. Und das ist schwer. Das ist schwer. Und es gibt noch viele andere Beispiele, wo Gott nicht gleich handelt. Zum Beispiel im Psalm 89. Herr, willst du dich für immer verbergen? Wie lange soll dein Zorn noch brennen? Oder Psalm 83. Gott, bleib nicht stumm! Ausrufezeichen. Schweige nicht und tue etwas, Gott! Ausrufezeichen. Hier sind Menschen verzweifelt und Gott greift nicht sofort ein, aber dennoch klammern sie sich an Gott. Und auch ich klammere mich an Gott, denn ich weiß, er wird zu seiner Zeit und auf seine Weise handeln. Und es wird gut sein, denn Gott hat den Überblick. Ich möchte euch jetzt ein Lied vorspielen, also die Technik, nicht ich, das diesen ersten Punkt jetzt meiner Predigt nochmal richtig gut zum Ausdruck bringt. Ich finde das Lied sehr, sehr gut und passend.
Selbstzufriedenheit, ein bittersüßes Ende. besseren Zeit. Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein? Mit meiner Wut und Trauer. Gott, ich sehe keinen Sinn. Ich werf dir alles hin. An meine Klagemauer. Warum kommen die Fluten und Dämme halten nicht? Warum trifft es die Guten, die Unschuld schützt sie nicht? Ich bring dir meine Fragen, wohin sonst soll ich gehen? Und wem sonst mein Leid klagen? Wer sonst kann mich verstehen? Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein? Mit meiner Wut und Trauer. Gott, ich sehe keinen Sinn. Ich werf dir alles hin. An meine Klage. Lasse dich nicht los, nicht los, nicht los. Oh, ich halt mich an dich, an dich, an dich. Lasse dich nicht los, nicht los, nicht los. Sieh her zu mir, sieh her zu mir. Ich lass dich nicht los, ich lasse dich nicht los.
Erste Bild wieder. Jetzt möchte ich mit euch den depressiven Menschen der Bibel par excellence ansehen. Elia. Vor 17, 18 Jahren habe ich schon mal über ihn gepredigt und ich habe mir das alte Konzept angeschaut. Ich hebe mir meine ganzen alten Predigten auf und habe das durchgelesen und gedacht, boah, Damals ging es dir auch schon richtig dreckig. Aber dennoch musste ich noch ganz neu und viel tiefer über Elia nachdenken. Wer war Elia? Elia war einer der größten Propheten des Alten Testamentes. Er hat unglaubliche Wunder vollbracht. Er wurde von Raben versorgt während einer Hungersnot und hat den Toten zurück ins Leben geholt und noch vieles andere, so voll verrückte Sachen. Elia war unterwegs im Auftrag Gottes und er wollte und er sollte immer wieder versuchen, das Volk Israel zurück zu Gott zu bringen. Denn der damals herrschende König Ahab war alles andere als gottesfürchtig. Im Gegenteil, er hat dafür gesorgt, dass andere Götterkulte praktiziert wurden. Baal wurde angebetet, Astarte. Und auch seine Frau Isebel hat das sehr maßgeblich dazu beigetragen, dass es Volk Israel von Gott wegkommt. Und Elia hat immer wieder die Konfrontation mit Ahab gesucht, um ihn zurück zu Gott zu bringen, teils auch durch Strafgerichte. Und die ganze Geschichte von Elia findet dann seinen Höhepunkt in einem Ereignis, wo Elia zu einem Götterkampf auffordert. Er schlägt einen Battle vor, einen Krieg, einen Kampf, Baal vs. Gott Israel. 400 Baalspriester auf der einen Seite, Elia auf der anderen Seite. Dazwischen das Volk Israel. Die Baalspriester beginnen morgens, bauen ihren Altar, beten zu Baal, kein Feuer. Gegen Mittag haben sie sich in Ekstase getanzt, kein Feuer. Gegen Nachmittag ritzen sie sich die Haut auf, um Baal zu zeigen, wie ernst es ihnen ist. Kein Feuer. Dann ruft Elia das Volk Israel zu seinem Altar hin. Elia lässt den Altar noch richtig mit Wasser einweichen, um es Gott noch etwas schwerer zu machen, so ein Feuer zu entzünden. Und Gott antwortet tatsächlich mit Feuer aus dem Himmel, der nicht nur das Holz und das Opfertier verbrennt, sondern auch noch den Altar und den Boden versenkt. Ich weiß nicht, wenn du bei sowas mal dabei gewesen wärst, so beim Volk Israel zugeschaut hättest, ich weiß nicht, wie es dir da ergangen wäre. Ich schätze mal, von so einer Show, da hätte dein Leben eine ganz neue Richtung gekriegt. Da wärst du voll von Gott überzeugt. Du könntest jahrelang von dieser Sache leben, dein Glaube überleben. Bei Elia ist es völlig anders. Er erhält von der Königin Isebel eine Morddrohung. Sie sagt in 1. Könige 19, da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Und diese Morddrohung, diese Drohung wirft Elia völlig aus der Bahn. Eine Drohung, die so einen Gottesmann doch eigentlich völlig kalt lassen hätte können. Er wusste doch, wie mächtig Gott ist und wie wenig Macht Baal und Astarte und so weiter die ganzen Götter haben. Warum bricht der Elia zusammen? Ich denke, wir können sagen, diese Drohung war eigentlich nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn die Geschichte, dass Elia innere Schwierigkeiten hat durch ein falsches Gottesbild, das geht schon viel länger. Elia gibt sich völliger Depression hin nach seinem größten Erfolg. Er flieht in die Wüste, in die Einsamkeit und spricht dort dann die bekannten Worte zu Gott. Ich lese das auch mal vor in 1. Könige 19. Er aber, also Elia, ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, denn ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und genau hier haben wir sein Problem. Und genau hier ist vielleicht auch dein Problem. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wie lange wird Elia das versucht haben, besser zu sein? Wie viele Jahre wird er gekämpft haben mit dem Gedanken, ich muss besser sein? Immer noch eine Schippe drauflegen. Das war nicht nur so ein spontaner Gedanke von Elia in einer schwierigen Lebenssituation, sondern das war sein Lebensprogramm, besser zu sein, besser zu sein. Du musst besser sein. Ja, ich glaube, das ging schon lange mit Elia so. Und darum kamst du diesen Zusammenbruch. Und ich weiß nicht, geht's dir auch so? Denkst du auch, immer besser sein zu müssen? Ich rede hier jetzt sehr persönlich. Vielleicht trifft es auch deine Situation gar nicht so ganz. Aber ich denke, dass vielleicht manche Ansätze für dich dabei sind. Vielleicht lief oder läuft es in deinem Leben so oder so ähnlich ab. Vielleicht dachtest du immer, deine Geschwister sind beliebter bei den Eltern. Das sind die Besseren. Oder dieser Arbeitskollege ist immer besser angesehen vor dem Chef, obwohl ich doch bessere Arbeit abliefere und was es sonst noch alles geben mag. Und meine Lieben, das ist oft der Startpunkt, um depressiv zu werden. Ich vergleiche mich und schneide immer mit ungenügend ab. Wie Elia, er hat sich auch verglichen mit seinen Vorfahren. Aber hat Gott jemals zu Elia gesagt, du musst besser sein? Nein. An keiner Stelle verlangt Gott von Elia, besser sein zu müssen. Vielleicht bürdest du dir Sachen auf, die überhaupt gar nicht dein Ding sind. Vielleicht bürdest du dir Sachen im Namen Gottes auf, die überhaupt nicht dein Ding sind. Ich finde es toll, wie Gott mit Elia dann umgeht. Das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erzählen. Nur ganz kurz, Gott stärkt ihn mitten in der Wüste körperlich mit Brot und Wasser. Und später zeigt er sich dem Elia von der Seite, womit Elia nie gerechnet hätte. Ganz ehrlich, wo kämpfst du? An welcher Front stehst du? Und kämpfst unerbitterlich um Ansehen, um Gunst, um Liebe, vielleicht auch um Gottes Zuwendungen. Ich gehe noch mehr ins Detail. Wie viele Frauen und Mädchen geben sich Männern hin, um zu hören, wie schön sie sind, um am nächsten Morgen von der Bettkante gestoßen zu werden? Suche nach Liebe und Akzeptanz. Wie viele Männer sehen es als sportliche Herausforderung an, mit möglichst vielen Frauen zu schlafen, nur um ihr Selbstwertgefühl aufzupolieren, um zu zeigen, wie begehrt sie sind? Wie viele fahren tolles Auto mit 400, 500 PS, nicht um sich fortzubewegen, sondern um zu zeigen, was für tolle Typen sie sind? Wie viele Arbeitnehmer gehen oft über ihre eigene Grenze, nur um Anerkennung bei den Vorgesetzten zu erlangen? Und es gehen auf der anderen Seite Familien kaputt. Kinder wachsen ohne Väter auf, weil die in ihren Büros oder wo auch immer um Anerkennung rackern. Besser zu sein, besser zu sein, besser zu sein. Ich sag euch was. Mich hat genau das in den psychischen Ruin getrieben. Das Streben nach Anerkennung über viele Jahre. Die Anerkennung blieb aus. Und am Schluss gab es eigentlich nur Arbeit und immer besser werden. ob sich nicht vielleicht doch der gewünschte Erfolg einstellt. Fehlanzeige. Mein Fehler war oder ist die Sünde des Stolzes. Vielleicht bist du Mutter oder Vater und möchtest alles richtig machen in der Kindererziehung. Das ist ein gutes Ziel, aber lerne auch mit Fehlern umzugehen. Vielleicht bist du Kind und denkst, du musst dir die Liebe deiner Eltern verdienen. Nein, das musst du nicht. Liebe kann nicht verdient werden. Vielleicht bist du Schüler und du definierst dich über deine Noten. Gute Noten zu haben ist gut, aber bist du weniger wert, wenn es mal nicht so gut läuft? Ich frage dich ganz persönlich, wo kämpfst du? Wie sieht dieser Kampf aus? Oder hast du schon längst aufgegeben zu kämpfen? Das sind deutliche Zeichen einer Depression. Ich habe unglaublich schmerzhaft die Erfahrung gemacht, wie einem dieser vergebliche Kampf völlig den Boden unter den Füßen wegziehen kann, bis in schwere Depressionen hinein, weil alles immer perfekt sein muss. Und ich weiß eines sehr, sehr gut, dass ich dir mit dieser Predigt und ein paar frommen Sprüchen nicht einfach so deine Gedanken lasten, dein Gedanken drehen, deine Ängste wegnehmen kann. Das ist ja bei Christen manchmal so. Du musst nur glauben und schau nur, was Jesus alles Schönes in die Bibel geschrieben hat oder schreiben hat lassen. Und die ganzen Verheißungen, dir kann es doch gar nicht schlecht gehen. Oh doch. Und wie es einen schlecht gehen kann. Darum werdet ihr von mir heute keine frommen Sprüche hören. Und ich hoffe, dass ihr nie wieder von mir nur irgendwelche frommen Sprüche hört. Ich möchte jetzt noch ein kleines bisschen tiefer mit euch in das Thema einsteigen. Wer weiß, wann du das nächste Mal eine Predigt über das Thema Depression hörst. Mir ist es wichtig, aufzuzeigen, wie Depression funktioniert und wie die Bibel das beschreibt, damit du, der vielleicht Angehöriger bist, einen depressiven Menschen ein bisschen besser verstehen kannst. Bei Elia haben wir jetzt schon ein bisschen was gesehen, nun geht's weiter. Ich lese was aus Psalm 139. Da heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen, Gott? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und mich nicht mehr loslassen. Und jetzt kommt's. Gut zuhören. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Und nach dem hebräischen Urtext heißt es eigentlich, nur Finsternis möge mich zermalmen. Und das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Ist es nicht interessant? Da spielt ein Psalmdichter in Gedanken durch, wohin er fliehen könnte. Natürlich ist es nur so eine rhetorische Frage. Aber ganz ehrlich, wer wünscht sich sowas? Er sagt hier, wünschte ich mir von der Dunkelheit zermalmt, zerdrückt zu werden. Ich glaube, das können wohl nur Menschen wirklich verstehen, die echte Depressionen kennen. Diese völlige Dunkelheit in der Seele. Ich war an diesem Ort, wo die Dunkelheit dich zu erdrücken droht. Und das Paradoxe ist, wer das nicht kennt, manchmal flieht man sogar an diesen Ort, wo es so schlimm ist. Du kannst das nicht verstehen. Das wundert mich nicht. Aber jeder, der Depressionen hat, wird sagen, ja, genau so ist es. Und wisst ihr, ich liebe diesen Psalm, weil am Ende, wo es nur noch Finsternis zu geben scheint, Gott schon ist. Ich entferne mich nicht in meiner Depression von Gott, sondern wenn ich ganz unten bin, dann wartet da Gott. Es ist so unglaublich schön, was Gott hier schreiben ließ. Ich hatte lange Zeit ein schlechtes Gewissen wegen all dieser Gedanken. Ein Christ darf so nicht sein. Und ich wünschte, ich wäre anders. Doch egal, wo ich emotional gerade bin, ganz unten oder ganz oben, Gott ist schon da. Ich und du, wir können nicht tiefer sein, als dass dann nicht Gottes Hand noch drunter passen würde. Das sagt dieser Psalm dir und mir. Dieser Psalm ist so unglaublich wichtig. Ich kann Gott vertrauen, auch wenn alles dagegen spricht. Er ist mein Gott, der mich an den tiefsten Punkten in meinem Leben auffängt und sagt, ich bin schon da. Das ist meine Botschaft für dich heute. Ganz simpel, ganz einfach. Gott ist schon da. Das erlebe ich. Und daran klammere ich mich auch in den tiefsten Sümpfen meiner Depression. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, wie stehst du zu diesem Gott? Bist du bereit, diese Gegenwart Gottes für dich in Anspruch zu nehmen? Hast du Gott in dein Herz geschlossen, dem du nichts beweisen musst? Der Psychologe Herr Lutsch in Reau hat zu mir gesagt in einem Gespräch, Herr Korb, Sie müssen nicht Gottes Superschaf sein, bleiben Sie einfach ein Schaf seiner Herde. Und da frage ich dich, bist du schon so ein Schaf seiner Gottes Herde oder läufst du noch für dich selber herum? Viele kennen den Psalm 23 von euch, vielleicht sogar auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Der Vers beginnt, der Herr ist mein Hirte. Trifft es zu auf dich? Ist der Herr dein Hirte? Kann er dich überhaupt führen zu dem frischen Wasser, zu den grünen Auen oder bist du Einzelkämpfer? Ist der Herr dein Hirte? Und dann heißt es ja, und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und da habe ich einen interessanten Vergleich gelesen. Da hieß es, auf den Bergen, auf den Gipfeln unseres Lebens, da gefällt es uns, wenn wir ganz oben sind. Doch jeder, der schon mal in den Bergen war, weiß, dass es ganz oben kein Wachstum gibt. Irgendwo ist die Baumgrenze und irgendwann ist es für niedere Pflanzen auch zu unwirtlich. Am Schluss gibt es eigentlich nur noch den nackten Fels und Geröll. Das richtige Wachstum findet im Tal statt. Dein Wachstum deiner Persönlichkeit, dein Wachstum deines Charakters, dein Wachstum, deines Glaubens findet im Tal statt, vielleicht im Tal des Todesschatten. Und er will da schon gerne alleine sein. Als Christ geht der Gott mit dir hindurch. Sein Stecken und Stab trösten dich. Das sagt dir jemand, der genau in dieser Situation ist. Und wie das jetzt geht, dass du zu seiner Herde findest, in Anführungszeichen, wie das geht, dass Gott dein Hirte, dein Vater wird, das kann ich dir gerne nach dem Gottesdienst erklären oder auch jeder andere, der zur Gemeinde gehört. Sprich mich einfach an, auch wenn du Fragen hast oder unter Depressionen leidest und mit einem Christen mal drüber reden möchtest. Wir haben jetzt den ganzen Gottesdienst über das Bild mit dem depressiven Typen hier an der Wand gehabt und die ganzen negativen Wörter. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, das hat ein, meist nächste Bild, ein Bild zeigen, das hat ein lieber Freund auf einem christlichen Jugendkongress auf den OTT gemacht. Zu sehen ist eine junge Frau, die eine verletzte, eingebundene Hand hier hat. Und die beim Singen von Anbetungslieder diese Hand in die Höhe streckt, um so Gott zu loben mit dieser kaputten Hand. Und ich habe neben das Bild geschrieben, ich kann auch eine verletzte Hand zum Lob Gottes erheben. Also kann ich auch meine verletzte Seele zu Gott erheben. Ich möchte trotz und gerade mit meinen Depressionen Gott alle Ehre geben. Vielleicht gelingt dir das ja auch. Amen. Ich möchte jetzt noch beten und wenn es euch möglich ist, steht bitte auf dazu. Herr Jesus Christus, wir stehen jetzt vor dir und vielleicht ist der eine oder der andere da, der dich verzweifelt sucht und dich irgendwo nicht finden kann. Und vielleicht ist auch der eine oder andere da, der eigentlich auf der Flucht vor dir ist und trotzdem Sehnsucht hat nach dir. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns jetzt alle so im Herzen berührst und ansprichst, wie es für uns nötig ist, was zur Heilung dient für uns. Danke, Herr Jesus, dass wir heute die Möglichkeit haben, so zusammen zu sein. Amen.